Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute auf ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 29. Da heißt es, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das Osterfest liegt hinter uns und dennoch ist es ständig gegenwärtig. Weil Ostern, wie auch Karfreitag, wie auch Weihnachten, wie auch die Himmelfahrt Jesu, zum ständigen Fundament unseres Glaubenslebens gehört. Wir gehen also täglich damit um, ob uns das immer so bewusst ist, ist eine andere Frage. Und doch gehört das zu den zentralen, ganz entscheidenden Wahrheiten der Heiligen Schrift, dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, und zwar leiblich auferstanden ist von den Toten. Das ist wichtig, dass wir das betonen. Daneben interessieren uns in den Osterberichten, in den Evangelien, immer wieder die Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern und Jüngerinnen. Es ist auffallend, dass der gute Hirte seiner Schafe sich ausschließlich nach seiner Auferstehung um seine Schafe kümmert. Nicht um andere, sondern um seine Schafe. Da kümmert er sich beispielsweise um eine Maria Magdalena, die in Tränen aufgelöst den Leichnam ihres Herrn und Meisters sucht. Und dann hat er auch seinem Jünger Petrus extra ausrichten lassen, wo er seinen Jüngern begegnen wollte, nämlich in Galiläa. Da heißt es, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Petrus hatte versagt, die Geschichte ist uns ja zur Genüge bekannt, und er hatte es besonders nötig, vom Herrn getröstet zu werden. Sagt es den Jüngern und Petrus, ganz besonders ihm. Ich habe ihm alles vergeben, es ist alles gut zwischen ihm und mir, zwischen mir und ihm. Dann denken wir an die Begegnung, die der Herr Jesus hatte nach seiner Auferstehung mit den Emmausjüngern und auch ganz speziell mit Thomas. Und jeder einzelne von ihnen bekommt eine ganz spezielle Behandlung, eine ganz spezielle Therapie, so könnte man sagen, von unserem Herrn Jesus Christus. Thomas ist es, der Probleme hatte mit dem Glauben, und zu ihm sagt der Herr Jesus, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Das war also das Problem, das Thomas hatte. Er wollte nur glauben, was er sah. Wir erinnern uns an die Wüstenwanderung des Volkes Israel und dort ist es ähnlich gelaufen wie auch hier. Israel wollte immer nur glauben, wenn es auch sah, wenn es auch etwas sehen konnte von dem Handeln Gottes. Und wenn sie nicht sahen, dann fingen sie an zu murren, dann waren sie unzufrieden. Dann wollten sie nicht mehr weiterziehen. Dann wollten sie am liebsten wieder zurück nach Ägypten, in die Knechtschaft Ägyptens. Also das ist der natürliche Mensch, der immer gerne sehen möchte, aber nicht glauben möchte, was er nicht sieht. Nach Meinung eines Auslegers war Thomas ein Materialist. Ein Materialist ist einer, der es nur mit sichtbaren Dingen zu tun hat in seinem Leben. Bei Calvin kommt er besonders schlecht weg. Calvin nennt Thomas trotzig und starrsinnig. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Beurteilung nicht allzu streng ist. Ich dachte daran, wie Jakob auf die Nachricht seiner Söhne reagierte, die ihm mitteilten, Josef lebt und Josef regiert in Ägyptenland. Er wollte nicht glauben. Der Schmerz saß noch so tief, nach vielen Jahren, noch so tief in seinem Herzen, dass er es nicht fassen konnte. Da heißt es, sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihm nicht, ihnen nicht. So mag es auch bei Thomas gewesen sein. Thomas war ein tiefsinniger und tieffühlender Mann, und der Schmerz über den Verlust seines Herrn, über den Tod Jesu, ging bei ihm so tief, dass er nicht leicht zu überzeugen war. Solche Leute ziehen sich dann auch gerne zurück in die Einsamkeit. Sie wollen dann eine Zeit lang mit den anderen nichts zu tun haben. Sie haben zu viel mit sich selbst zu tun. Nun, wie wir das Verhalten von Thomas auch einschätzen, er verpasste auf jeden Fall die wunderbare Begegnung, die die anderen Jünger mit dem Herrn Jesus Christus hatten und die große Freude, die damit verbunden war. Johannes berichtet uns in den Versen 19, 20 und 24 folgendes. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Er verpasste diese wunderbare Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Nun, wir wissen das aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man gute Gelegenheiten verpasst. Dann ärgern wir uns meistens über uns selbst oder über andere, die dafür verantwortlich sind. Wenn ich doch nur, hätte ich doch, wäre doch Thomas dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Er verpasste diese Gelegenheit, den auferstandenen Herrn mit eigenen Augen zu sehen, und glaubte auch den anderen Jüngern nicht. So heißt es hier in Vers 25, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Das kostete Thomas eine Woche lang Freude. Aber es ist gut zu wissen, dass verpasste Gelegenheiten für solche, die zum Herrn Jesus Christus gehören, niemals eine Sackgasse bilden. Gott macht auch aus verpassten Gelegenheiten noch etwas Gutes. Auch das fällt unter diesen wunderbaren Vers aus dem Römerbrief Kapitel 8. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten, nämlich zum göttlich Besten dienen. Thomas bekommt hier, nachdem der Herr seinen Jüngern nochmal erschienen ist und Thomas nun dabei gewesen ist, Thomas bekommt hier eine außerordentlich wichtige Lektion. Und an diese Lektion wird er sich später im Laufe seines Glaubenslebens immer wieder erinnert haben. Was hat der Herr Jesus nochmal zu mir gesagt? Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das ist auch für uns eine ganz, ganz wichtige Lektion, die wir immer wieder aufs Neue zu lernen haben. Denn das Problem des Thomas und übrigens auch der anderen Jünger, die ja auch nicht glaubten, das lesen wir ganz besonders im Markus-Evangelium. Unser Problem ist es eben auch immer wieder, dass wir nur das glauben wollen, was wir sehen, beziehungsweise dass wir erst sehen wollen, um dann zu glauben. Aber die Reihenfolge in der Bibel ist umgekehrt. Erst glauben, dann sehen. Der Herr Jesus tadelt seine Jünger deshalb und tadelt auch Thomas hier ganz persönlich. Aber es ist eben doch auch für Thomas dann in seiner Zukunft immer wieder eine wunderbare Erinnerung gewesen. Auch wenn der Herr Jesus uns hier und da tadeln muss, tut er das aus seiner großen Liebe heraus und dient uns zum Besten. Er zeigt Thomas seine Wunden und fordert ihn dazu auf, ihn zu berühren. Vers 26 und 27. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Möchte jemand sagen, also hat er hier doch erst etwas sehen müssen, der Thomas? Nun, das war nötig, weil er als Apostel eine Begegnung haben musste, eine sichtbare Begegnung haben musste mit dem auferstandenen Herrn. Aber später ging es dann immer wieder nach dieser Weise: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Dieses Wort ist eins von den Seligpreisungen, die wir außerhalb der Bergpredigt finden. Die Seligpreisungen aus der Bergpredigt kennen wir: Selig sind, die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind, die da Leid tragen. Selig sind solche, die verfolgt werden, um meines Namens willen. Selig sind, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das ist uns sehr geläufig und sehr bekannt, aber auch außerhalb der Bergrede gibt es Seligpreisungen. Und dazu gehört eben diese hier im Osterbericht: Glückselig, glücklich zu schätzen, so könnte man auch sagen, glücklich zu preisen sind solche, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig, so pries man die Bewohner der Insel Zypern in der damaligen Zeit wegen der Fruchtbarkeit dieses Landes. Und glückselig sind auch wir, wenn wir es lernen, im Glauben und nicht im Schauen zu wandeln. Das geht zwar gegen unsere Natur, aber der Liederdichter sagt, geht es der Natur entgegen, so geht es gerade, gut und recht. Auch für uns geht es darum, die biblischen Tatsachen im Glauben zu erfassen, die Auferstehung Jesu. Keiner von uns hat den auferstandenen Herrn gesehen. Niemandem unter uns ist er in dieser sichtbaren Weise begegnet. Petrus schreibt: Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Auch alle anderen Wahrheiten der Heiligen Schrift, die ja alle aufs Engste verbunden sind mit der Wahrheit der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten, gilt es im Glauben zu erfassen. Wir wandeln im Glauben, so schreibt der Apostel Paulus, und nicht im Schauen. In der Vollendung, da ist alles für uns auch in einer ganz neuen Art und Weise sichtbar. Da sehen wir mit den leiblichen Augen unseres Auferstehungsleibes die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus. Jetzt sehen wir mit unseren leiblichen Augen nichts von der Herrlichkeit Gottes. Wir sehen ihn nicht und glauben doch an ihn und haben ihn doch lieb, aufgrund dessen, was uns die Heilige Schrift bezeugt. Es geht also hier nicht, wenn wir das Wort sehen einmal etwas weiter fassen, um ein Fühlen, um ein Empfinden. Es geht nicht um eine Wahrnehmung durch unsere Sinne, sondern es geht darum, dass wir dem Wort Gottes vertrauen. Unser Glaube gründet sich auf Gottes Wort und nicht auf das, was wir vor Augen haben, vor unseren leiblichen Augen haben, obwohl der Glaube auch ein Sehen ist, aber ein inneres Sehen, das sich immer verbindet mit dem Wort Gottes. So hat Calvin gesagt: Unmöglich kann der Glaube aus bloßer Erfahrung entstehen. Nur aus dem Worte Gottes kann er entspringen. Weshalb also rügt Christus den Thomas, weil er seinem Wort nicht die gebührende Ehre erwies, den Glauben von anderen Sinnen abhängig machte, obwohl er aus dem Hören entsteht und ganz und gar auf das Wort ausgerichtet sein muss. Der Glaube hat es also zu tun mit dem Hören auf Gottes Wort, mit dem Wort Gottes. Das ist das Entscheidende. Also nicht mit dem, was wir vor Augen haben, mit unseren Erfahrungen. Erfahrungen können mit dazu beitragen, unseren Glauben zu stärken, aber der Glaube selbst hat es immer zu tun, ausschließlich mit dem Wort Gottes. Der Heilige Geist wirkt es in uns, dass wir das Wort Gottes fassen können, und so kommt es zu einem inneren Sehen der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und all der Wahrheiten, die uns in ihm geoffenbart sind. Lass uns darüber noch etwas nachdenken. Der Auferstehung unseres Herrn Jesus von den Toten geht seine Passion, sein Leiden, sein stellvertretendes Leiden und Sterben voran. Die Fakten dazu werden uns in den Evangelien genannt. Und wir können diese Fakten natürlich mit unserem Verstand aufnehmen. Und wir können auch gefühlsmäßig zutiefst darüber bewegt sein, wie man unseren Herrn behandelt hat und welch ein ungeheures Unrecht man ihm zugefügt hat. Und das ist ja auch nicht verkehrt, wenn uns das berührt. Und vor allen Dingen, wenn uns das berührt, wenn wir daran denken, dass wir Schuld haben an seinem Leiden und Sterben. Wir wollen das doch nicht nur auf die Juden der damaligen Zeit beziehen, sondern es sind doch meine Sünden, die es verursacht haben, dass der Herr Jesus Christus dort am Kreuz auf Golgatha sterben musste. Diese unsäglichen körperlichen Leiden erdulden musste und vor allen Dingen die Gottesferne. Und das war das Schlimmste für ihn. Wie wir es ja auch gehört haben aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war das Schlimmste für unseren Herrn Jesus Christus. Also es ist nicht verkehrt, darüber nachzudenken, was der Herr zu leiden hatte und das auch rein gefühlsmäßig etwas, ein wenig, ein kleines wenig nachzuempfinden, welch ein ungeheures Unrecht ihm dort am Kreuz und überhaupt in seiner gesamten Passion zugefügt worden ist. Doch die Bedeutung dieses Geschehens können wir nur im Glauben erfassen. Nämlich, dass hier nicht in erster Linie der Mensch gehandelt hat in seiner Bosheit, sondern dass Gott selbst gehandelt hat. Und so lesen wir es auch in Jesaja Kapitel 53. So wollte ihn der Herr zerschlagen. Gott selbst wollte es, dass sein Sohn diesen Weg des Leidens ging. Es war das Handeln Gottes. Es waren nicht in erster Linie die Menschen, die das verursachten. Auch nicht wir, die wir es durch unsere Sünden verursacht haben, sondern es war in erster Linie die Hand Gottes, die hier am Werk war. So sagt der Herr Jesus beispielsweise zu Pilatus: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben worden wäre. Also wer hier handelt, ist eindeutig der lebendige Gott, nicht Pilatus, auch nicht Herodes. Niemand von den Menschen, die unterm Kreuz schrien, hinweg mit diesem. Und auch nicht die Mächte der Finsternis, der Satan, sondern Gott selbst wollte seinen Sohn zerschlagen. Das können wir nur im Glauben erfassen. Das können wir nicht fühlen. Das können wir nicht sehen. Sondern das wird uns geoffenbart im Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Als im Tempel die vielen Passahlämmer geschlachtet wurden, da starb der Herr Jesus als das Lamm Gottes. Zur gleichen Zeit starb er als das Lamm Gottes. Weil der Vater im Himmel es so wollte, starb er für unsere Sünden, um uns mit Gott zu versöhnen. Kann man nicht sehen, das kann man nicht fühlen, das können wir nur glauben. Und von daher wird es uns persönlich zu einer frohen Gewissheit durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes. Der Herr Jesus starb auch für mich. Er starb auch für meine Sünden. Er hat sein Blut auch für mich vergossen am Kreuz, um mich mit dem Vater zu versöhnen. Alles, was mit diesem Erlösungswerk zusammenhängt, kann man nur im Glauben erfassen. Dass der Herr Jesus sich am Kreuz mit meiner Sünde eins gemacht hat, dass er dem Vater Recht gegeben hat im Blick auf das Verdammungsurteil, das ich verdient habe, dass er an meiner Stelle den Zorn Gottes getragen hat, dass er das Gesetz Gottes in vollkommener Weise an unserer Stelle erfüllt hat, Passiv, indem er den Fluch des Gesetzes auf sich nahm. Aktiv, indem er das Gesetz vollkommen erfüllt hat, nach dem Willen des Vaters. Das ist die Gerechtigkeit, die wir haben, die vor Gott gilt, durch sein Blut, seine uns zugerechnete Gerechtigkeit. Und dass Gott das alles getan hat und hat geschehen lassen aus Liebe zu uns. Aus einer Liebe, die wir nicht ergründen können, die uns so fremd ist. Das alles können wir nicht sehen, das alles können wir nicht fühlen, das alles können wir nur glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die, die es glauben, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha die Sünde besiegt hat, den Satan besiegt hat, sämtliche Mächte der Finsternis überwunden hat, die Welt überwunden hat, den Tod verschlungen hat. Und dass all das vom Vater durch die Auferstehung Jesu von den Toten bestätigt worden ist. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die Frage ist für uns persönlich, ob wir nicht viel zu wenig mit diesen Heilstatsachen Gottes, die uns in der Heiligen Schrift geoffenbart sind, umgehen. In unserem persönlichen Glaubensleben. Ob wir nicht viel zu wenig damit rechnen. Da gibt es beispielsweise solche, die festhängen an irgendwelchen Sünden, die sie begangen haben in der Vergangenheit. Und kommen ihr Leben lang nicht so recht los davon. Sie wissen genau, dass es in der Vergangenheit, in ihrer Vergangenheit dunkle Stellen gibt, ganz böse Geschichten, mit denen sie selbst nicht klar werden konnten, aber sie können es auch nicht so recht fassen, dass der Herr Jesus diesen Sündenschaden am Kreuz durch sein Blut gut gemacht hat. Es gibt solche Dinge. Unser heimgegangener Bruder Uwe Martin Schmidt hat einmal gesagt, es gibt Dinge in meinem Leben, die nehme ich mit ins Grab. Dunkle Dinge, böse Dinge, sündige Dinge. Aber der Herr Jesus ist damit fertig geworden am Kreuz und das fasst der Glaube. Wir brauchen uns mit unserer sündigen Vergangenheit nicht mehr zu beschweren. Denn wenn uns das noch beschwert, dann sind wir gelähmt für die Gegenwart und für die Zukunft. Achte nicht auf das Vorige, so heißt es im Propheten Jesaja. Denke nicht an das Frühere, sondern denke daran, dass der Herr Jesus sein kostbares Blut auch dafür, auch für diese speziellen Dinge vergossen hat. Aber nicht nur dafür, sondern für dein ganzes boshaftes, gottloses, sündiges Wesen. Andere haben Probleme mit der Heilsgewissheit, wenn sie mal wieder, vielleicht zum x-ten Mal, in irgendeine Sünde gefallen sind. Es gibt ja charakterliche Veranlagungen, womit das auch immer zu tun hat, mit unseren Genen oder mit einer gewissen Prägung, die wir erfahren haben, in unserer Erziehung, mit Dingen, die sich in unserem Leben abgespielt haben, die so tief sitzen bei uns, dass sie immer wieder auf dem Sprung sind, sodass wir versagen, wenn sich irgendwelche Situationen ergeben, in denen wir angefochten werden. Und dann haben wir wieder mal versagt. Das kann uns durchaus passieren, zum x-ten Mal versagt. Und dann gibt es solche, die es wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Die anderen betrifft das nicht. Wer mit seiner Heilsgewissheit oberflächlich umgeht und denkt, es sei schon fast selbstverständlich, dass er in den Himmel käme, der hat damit keine Probleme. Aber solche, die es wirklich ernst meinen, von ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen und wieder einmal gesündigt haben, die können durchaus in eine solche Situation, in eine solche innere Verfassung hineinkommen, dass sie denken, vielleicht gehe ich doch noch verloren. Jetzt ist mir das schon wieder passiert. Und da ist es ganz wichtig, aus dem Glauben herauszuleben. Selig sind die nicht sehen und doch glauben, die nichts vom Sieg über die Sünde sehen im Augenblick, sondern glauben, dass der Herr Jesus ihre Gerechtigkeit ist, und zwar eine bleibende Gerechtigkeit vor Gott. Eine bleibende Gerechtigkeit vor Gott. Auch wenn wir im Augenblick die Erfahrung machen, dass wir in der Praxis noch nicht den Sieg haben über diese oder jene Sünde oder sündige Veranlagung. Dennoch bin ich vor Gott gerecht. Und in dem Augenblick, wo ich gefalle, bin ich vor Gott gerecht, weil meine Gerechtigkeit im Himmel ist. Sie ist in Christus, sie ist unantastbar. Auch meine negativen Erfahrungen können nichts daran ändern, dass ich vor Gott in Christus Jesus gerecht bin. Aber nun mag jemand sagen, wie ist das? Gibt es nicht sichtbare Beweise meiner Gerechtigkeit? Du sprichst davon, dass die Gerechtigkeit vor Gott unsichtbar ist in Christus im Himmel. Gibt es nicht doch sichtbare Beweise meiner Gerechtigkeit? Spricht nicht Jakobus davon und auch Johannes und sagt nicht Jesus, so haben wir es auch gehört am vergangenen Sonntag, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sind nicht die Früchte in unserem Leben, die Früchte des Glaubens, der sichtbare Beweis unserer Gerechtigkeit vor Gott? Dazu ist Folgendes zu sagen. Wenn jemand von Neuem geboren ist, wenn jemand es wirklich in seinem Herzen als verlorener Sünder erfasst hat, dass er gerecht ist vor Gott ausschließlich durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für ihn getan hat, dann hat sich natürlich in seinem Innersten die Gesinnung verändert. Er ist von Neuem geboren, ist nun auf Gott ausgerichtet. Er fängt an, nach dem Reich Gottes zu trachten. Er fängt an, das Wort Gottes zu lieben. Er fängt an zu beten. Siehe, er betet, so heißt es von Paulus. Er fängt an, die Glaubensgeschwister zu lieben. Diejenigen, die er früher am liebsten nur von hinten gesehen hätte, die sucht er nun. Er sucht die Gemeinschaft mit den Gläubigen. Das sind alles sichtbare Zeichen dafür, dass er in Wahrheit von Neuem geboren ist. Das sind wunderbare Dinge, wenn wir die Ermahnungen der Heiligen Schrift ernst nehmen. Das sind alles ganz wichtige Dinge. Und doch, ihr Lieben, und jetzt müssen wir das dick unterstreichen. Darauf darf ich mich nicht stützen, auf diese sichtbaren Zeichen meiner Wiedergeburt. Darf ich mich nicht stützen im Blick auf meine Heilsgewissheit. Das darf niemals das Fundament meines Glaubens sein. Drücken wir es mal ein bisschen in unserer Sprache, bekannten Sprache aus. Heiligung darf niemals das Fundament meines Glaubenslebens sein, sondern ausschließlich die Gerechtigkeit, die ich habe in Christus Jesus, die vor Gott gilt. Das ist das Fundament, nichts anderes. Denn das ist ein hundertprozentiges, ein nicht schwankendes Fundament. Meine Heiligung ist unvollkommen, mein Verhalten, mein besten Bemühen, auch wenn der Heilige Geist in meinem Leben wirkt, ist unvollkommen. Das darf niemals mein Fundament sein. Auch nicht Gerechtigkeit und Heiligung, sondern Gerechtigkeit vor Gott in Christus Jesus. Ganz allein. Das, was Gott in Christus getan hat, das ist mein Fundament. Und nicht das, was ich dann auch noch zu tun habe. Und wenn es auch aus dem Glauben geschieht. Das ist nicht mein Fundament. Merkt euch das bitte. Besonders diejenigen unter uns, die in der Versuchung stehen, mehr von ihrem Gehorsam und von ihrem Verhalten zu leben, als allein von dem, was Gott in Christus getan hat. Da kommen wir immer auf eine schiefe Bahn. Und das war schon nicht lange nach dem Abscheiden des Apostels Paulus der Fall, dass diese Dinge nicht mehr klar waren. Hingabe wurde betont, bis hin zum Märtyrertod. Aber Evangelium bedeutet nicht in erster Linie unsere Hingabe und unsere Treue und unser Gehorsam, sondern Evangelium bedeutet, dass der Herr Jesus Christus an meiner Stelle gehorsam war. Und das wird mir zugerechnet. Das darf ich im Glauben erfassen. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Alles andere mag kommen und wir freuen uns darüber, wenn es Veränderungen gibt im Leben eines Menschen. Aber das ist niemals mein Fundament. Das darf es auch nicht sein. Rechnen wir also damit, dass am Kreuz alles gut gemacht ist, ohne unser Hinzutun, ohne unser Bemühen, ohne unseren Gehorsam. Alles ist gut gemacht. Wir rechnen damit, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist. Ein für alle Mal. Das ist eine Tatsache. Damit rechnen wir. Paulus schreibt davon im Römerbrief Kapitel 6. Luther hat übersetzt mit haltet euch dafür. Da steht ein Wort, das bedeutet, rechnet mit dieser Tatsache, wie mit Zahlen. 2 mal 2 ist 4, das ist klar, das ist so. Und es ist eine Tatsache im Wort Gottes bezeugt, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist, auch wenn er sich immer wieder meldet, auch wenn ich immer wieder damit zu tun habe. Es ist eine Tatsache, dass er mit Christus gekreuzigt ist. Jetzt rechne damit, und zwar in deinem alltäglichen Leben. Und rechne damit, dass Christus dein Leben ist. Es wird dir zugerechnet und es wird durch den Heiligen Geist auch in deinem Leben wirksam. Dieses Leben Christi, ein ausgetauschtes Leben, es ist nicht dein Leben, es ist ein fremdes Leben, es ist das Leben Christi in dir, für dich und in dir. Wir haben es im Glauben an Gottes Wort, da wird es uns so gewissert. Calvin spricht vom Wesen des Glaubens, der sich nicht auf den Anblick dessen gründet, was vor Augen ist. Wir könnten sagen, der sich nicht auf den Anblick deines Verhaltens gründet, sondern auf das, was du vor Augen hast in deiner Erfahrung, sondern er dringt bis zum Himmel vor und glaubt, was den Sinnen des Menschen verborgen bleibt, was du nicht sehen kannst, was du nicht fühlen kannst, was du nicht tasten kannst, was den Sinnen verborgen bleibt, den natürlichen Sinnen des Menschen. Und das ist es allerdings, was uns immer wieder so viel zu schaffen macht. Dass die Wirklichkeit Gottes unseren Sinnen verborgen ist. Was wir sehen, was wir vor Augen haben, das ist oft das genaue Gegenteil von dem, was Gottes Wort uns bezeugt. Und immer wieder zeigt sich dieses Prinzip im Leben der Gläubigen. Wir beobachten das im Leben der Erzväter, im Leben eines Josef und im Grunde bei allen anderen. Die Bibel ist voll von Beispielen, in denen Menschen keinen sichtbaren Beweis für die Erfüllung der Verheißungen Gottes hatten. Selig waren sie alle, die sich nicht von dem, was sie vor Augen hatten oder was sie empfanden, beirren ließen, sondern im Glauben festhielten an Gottes Treue und Verheißung. Sie gaben Gott die Ehre, indem sie fest darauf vertrauten, dass Gott zu seiner Zeit seine Verheißungen erfüllen würde. Die sichtbare Welt lieferte ihnen keinen Anhaltspunkt für die Treue und Wahrhaftigkeit Gottes, für das, was Gott ihnen verheißen hatte. Im Gegenteil, alles sah ganz anders aus. Ich erinnere noch einmal an Josef. Alles sah ganz anders aus. Josef hatte die Träume. In der damaligen Zeit war das so, dass Gott sich auch dadurch immer wieder den Menschen offenbarte. Er hatte die Träume, das waren die Verheißungen, die Gott ihm geschenkt hatte. Und wie lief die Geschichte dann? Schnurstracks hinauf auf den Thron Ägyptens. Nein. Als Sklave in das Haus des Potiphar und noch eine Etage tiefer ins Gefängnis. Das Gegenteil, wie Luther es genannt hat, das Widerspiel hatte er vor Augen. Das war das, was er sehen konnte, womit er es zu tun hatte. Im Glauben hielt er aber fest an der Verheißung Gottes. Und die erfüllte sich zu seiner Zeit, zu Gottes Zeit. Wir denken daran, dass er noch mal 2 Jahre warten musste, als der Mundschenk ihn so sehr enttäuschte, ja, der ja versprochen hatte, sich für ihn beim Pharao einzusetzen. Da tat sich nichts. Da musste Josef noch mal 2 Jahre warten. Er sah nichts von der Erfüllung der Verheißung Gottes. Aber er hielt im Glauben daran fest. Nicht ohne Anfechtung. Ihr Lieben, wenn wir die Bibel lesen, dann ist das durchaus nicht so, dass das immer von einem Moment zum anderen klar war bei den Gläubigen. Die Bibel kennt keine Glaubenshelden, sondern das ging oft durch innere Zerbrüche und innere Zweifel hindurch, bis es dann immer mehr zur Gewissheit wurde. Ja, Herr, wenn ich auch nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Keiner wird zu Schanden, der auf Gott harrt. Ein Wort dazu aus den Apokryphen, aus dem Buch Sirach. Es ist übrigens interessant, in den Apokryphen zu lesen, sie sind der Heiligen Schrift, wie Luther sagt, und da hat er vollkommen recht, nicht gleichgestellt, aber doch sehr nützlich zu lesen. Da heißt es, Kapitel 2, Sirach Kapitel 2 von Vers 10 an, blickt auf die früheren Geschlechter und besinnt euch. Wer ist jemals zu Schanden geworden, der auf den Herrn gehofft hat? Wer ist jemals verlassen worden, der in der Furcht Gottes geblieben ist? Oder wer ist jemals von ihm übersehen worden, der ihn angerufen hat? Denn der Herr ist gnädig und barmherzig und vergibt Sünden und hilft in der Not. Wer ist jemals zu Schanden geworden? Sie alle könnten jetzt aufstehen und könnten Zeugnis davon geben, dass sie nicht zu Schanden geworden sind, obwohl sie nicht viel gesehen haben. Manche vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht. Aber in der Herrlichkeit. Sie wandelten im Glauben. Nun, wir glauben, dass diese Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Zeig mir das bitte mal, dass diese Welt durch Gottes Wort aus dem Nichts geschaffen worden ist. Das zeig mir bitte. Du kannst es mir nicht zeigen. Was wir sehen mit unseren leiblichen Augen, ist etwas von der Schöpferherrlichkeit Gottes, dass Gott alles wunderbar geschaffen hat. Aber dass er das durch sein Wort geschaffen hat, das lernen wir aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11. Das wissen wir nur durch den Glauben. Durch den Glauben erkennen wir, dass Gott die Welt aus dem Nichts durch sein Wort geschaffen hat. Das können wir nur im Glauben erkennen. Der Glaube Jesu, der Sieg Jesu am Kreuz. Wo ist der Sieg Jesu vom Kreuz her in unserer Zeit zu sehen? Es wird immer chaotischer in dieser Welt. Immer notvoller. Selbst die Welt spricht von einer verrohten Gesellschaft, in der wir leben. Zeig mir mal etwas vom Sieg Jesu über die Mächte der Finsternis. Überall ist der Satan am Werk. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber genau das, und wir kommen jetzt langsam zum Schluss, genau das ist mein Problem. So mag jemand sagen. Das ist mein Problem. Genauso, wie das bei dem Thomas der Fall gewesen ist. Er konnte nicht glauben oder er wollte nicht glauben oder wie wir es auch immer formulieren mögen. Ich habe diesen Glauben nicht. Zumindest werde ich immer wieder von Zweifeln geplagt. Was sagen wir dazu? Nun, die Gnade Gottes in Christus sichert uns nach allen Seiten hin ab. Ihr Lieben, wenn das nicht der Fall wäre, auch im Blick auf unseren Glauben, dass der Herr Jesus mein Glaube ist, der Anfänger und Vollender des Glaubens überhaupt und auch meines Glaubens, dann stünde ich spätestens an dieser Stelle im Regen. Ich müsste sagen, es ist alles richtig und wunderbar und gut, was du da sagst und auch gegründet auf das, was die Heilige Schrift lehrt, aber jetzt kommt es. Ich habe diesen Glauben nicht. Was mache ich nur? Werd dauernd angefochten durch Zweifel. Kann es nicht so erfassen, wie ich es gerne möchte. Was mache ich nur? Und auch da ist der Bund, den Gott in Christus Jesus mit uns geschlossen hat, fein geordnet und, wie heißt es im Alten Testament, sicher. Es gibt keine Lücke in diesem Bund. Auch nicht die Lücke, dass du sagen musst, aber, diesen Glauben habe ich nicht. Den muss ich doch jetzt bringen, den muss ich doch jetzt liefern, damit ich all dieser herrlichen Tatsachen teilhaftig werden kann. Ich muss da zumindest jetzt glauben und ich kann es so wenig. Auch da ist der Bund für uns, der Gnadenbund in Christus, absolut sicher. Denn der Glaube Jesu wird uns zugerechnet. Er hat Gott vertraut. Es ist kein Mensch über diese Erde gegangen, der von sich aus Gott vertraut hat, ihn über alles geliebt hat und ihn über alles gefürchtet hat. Der Einzige war unser Herr Jesus Christus. Und auch sein Glaube ist es, der mir zugerechnet wird. Das ist großartig. Der Herr Jesus ist nicht nur für mich ein Vorbild des Glaubens, sondern ist mein Stellvertreter darin. Es ist seine Glaubenskraft, die in mir wirksam ist. Und das ist das Geheimnis, warum unser Glaube nicht aufhört. Auch dann, wenn wir meinen, wir hätten gar keinen Glauben mehr. Christus ist unser Glaube. Wir glauben im Namen Jesu. Es gibt ein schönes Wort aus dem Galaterbrief. Da heißt es, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und nun muss man einfach wissen, dass man das auch ganz anders übersetzen kann. Nämlich, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Es ist sein Glaube, mit dem ich glaube oder in dem ich glaube. Ich glaube im Namen Jesu. Ich glaube in seinem Namen, in seinem Glauben, durch seinen Glauben. Ich stütze mich nicht nur im Glauben auf das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes selbst ist es, das den Glauben in mir wirkt. Ich erfasse den Herrn Jesus nicht nur als den auferstandenen Herrn im Glauben, sondern seine Auferstehungskraft wirkt diesen Glauben in mir. Ich darf mich auch da ganz auf ihn werfen. Ich aber habe für dich gebetet, sagt der Herr Jesus Christus zu Petrus. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass Petrus nach seinem tiefen Fall, nach der Verleugnung seines Herrn wieder aufgestanden ist und weitergegangen ist, das hatte er sich nicht selbst zu verdanken, sondern das war eine Frucht der hohen priesterlichen Fürbitte unseres Herrn Jesus Christus. Petrus hätte niemals sagen können später, ja, aber ich bin wieder im Glauben aufgestanden. Ja, ich bin den Weg des Glaubens dann wieder gegangen. Nein, nein, es war eine Frucht der Tatsache, dass der Herr Jesus für ihn eingestanden ist im Gebet vor dem himmlischen Vater. Und das tut er jetzt, in diesem Augenblick, wo wir hier sitzen und das Wort Gottes hören. Da gießt er durch den Heiligen Geist, durch sein Wort, seine Glaubenskraft in dich und in mich hinein. Deshalb können wir das fassen, was hier geschrieben steht. Sonst könnten wir es gar nicht glauben. Wenn er es in diesem Augenblick nicht täte, würde niemand unter uns auch nur einen einzigen Segen aus dieser Stunde mit nach Hause nehmen. Wir schauen also nicht auf unseren Glauben, sondern wir halten fest im Glauben des Sohnes Gottes am Wort Gottes. Auch wenn wir das nicht immer so formulieren, ja? Aber so ist es. Hudson Taylor hat das einmal so formuliert, dieser bekannte China-Missionar hat es einmal so formuliert, was wir brauchen, ist kein großer Glaube. Die Bibel spricht ja vom Senfkorn-Glauben. Der Jesus spricht davon im Zusammenhang mit der Erhörung der Gebete. Was wir brauchen, ist kein großer Glaube, sondern was wir brauchen, ist Glaube an einen großen Gott. Merken wir, hier liegt der Akzent woanders. Er liegt nicht auf unserem Glauben, sondern er liegt auf der Größe und der Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Und das ist der Glaube des Sohnes Gottes in uns, der so denkt und der den Vater in seiner Herrlichkeit vor Augen hat, seine Macht und seine Größe. So wollen wir den Herrn zunächst einmal, das ist immer das Wichtigste. Das Wichtigste ist zunächst Buße tun. Steht immer am Anfang. Stehen wir vor Gott, dem lebendigen Gott, und haben gegen ihn gesündigt, indem wir unser Vertrauen mehr auf das Sichtbare gesetzt haben, auf unsere Erfahrung, als auf das Wort Gottes. Wir beugen uns darunter und bekennen es ihm. Wie weh muss das unserem himmlischen Vater tun, dass wir ihm so wenig vertraut haben. Weshalb tadelt der Herr Jesus hier seine Jünger? In den Osterberichten wird es uns ja vor Augen gestellt. Warum denn? Es tut ihm weh, wenn seine Jünger ihm nicht vertrauen, seinen Worten nicht vertrauen. Und er hat es ihnen doch angekündigt, dass er leiden müsse, um dann zu seiner Herrlichkeit einzugehen, auferstehen würde. Also, dann wollen wir es lernen und uns darin üben, wegzuschauen von uns selbst, von dem, was wir bei uns wahrnehmen und bei uns empfinden. Wir wandeln im Glauben an Gottes Wort, an den gekreuzigten, auferstandenen, erhöhten und wiederkommenden Herrn. Das wird uns alles im Wort Gottes bezeugt. Lasst uns die Verheißungen, die in Christus Ja und Amen sind, auf die konkreten, das ist jetzt nochmal wichtig zum Schluss, ihr Lieben. Lasst uns diese Verheißung auf die konkreten Situationen unseres Lebens anwenden. Das heißt also, wenn wir jetzt hier auseinandergehen, dann denkt einmal zu Hause darüber nach, was das jetzt ganz praktisch im Blick auf bestimmte Situationen, in denen ihr euch im Augenblick befindet, bedeutet, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Was das jetzt bedeutet, das anzuwenden. Herr, jetzt will ich nicht auf die Umstände schauen, sondern ich will im Glauben dein Wort erfassen, auf dich schauen. Ich will dir auch in dieser Situation vertrauen und lass es so und so machen, wie Moses getan hat. Er hielt sich an den, so lesen wir, den er nicht sah, als sähe er ihn. Also diese Frage, die darf ich jetzt nicht unterschlagen. Die möchte ich euch stellen. Ist der lebendige Gott bezeugt in seinem Wort euch so wirklich, so real, wie das, was ihr mit euren Sinnen wahrnehmt, wie das, was ihr seht? Ist er euch wirklich so real? Er ist doch die einzige Wirklichkeit. Er ist doch die Wirklichkeit, die auch die sichtbare Wirklichkeit geschaffen hat. Aber oftmals leben wir, als wäre Gott gar nicht real, als wäre er gar nicht wirklich, als hätten wir gar keinen Gott. Da sind wir gar nicht besser als die Ungläubigen. Die leben nur vom Schauen. Und wir sind ständig abhängig von den Umständen, von unseren Empfindungen, von unseren Gefühlen, von dem Verhalten anderer, von unserem eigenen Verhalten. Ständig abhängig von dem, was sich unseren Sinnen, unseren natürlichen Sinnen erschließt. Ist Gott uns wirklich real, auch in dieser Stunde? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, sagt Jesus zu Thomas, sagt Jesus zu allen Jüngern, zu allen Zeiten und sagt der Herr Jesus Christus auch in dieser Stunde zu dir und zu mir. Amen.